Deutschlandfunk, Kultur heute.
Beim Machen lernt man sich halt kennen.
Wohl wahr, dieser Satz unserer Gesprächspartnerin. Beim Machen lernt man sich halt kennen. Wer packt an und wer macht mit? Wer denkt dieses und wer denkt jenes? Wenn man gemeinsam etwas auf die Beine stellt, dann weiß man am Ende, mit wem man es zu tun hat. Bei uns geht's heute um die demokratiefördernde Kraft der Kultur. Die hat ein Forschungsteam im östlichen Brandenburg untersucht. Das ist ein Thema in dieser Ausgabe von Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Zu Beginn soll es um ein sogenanntes Immobilienfiletstück gehen. Mitten in Berlin, beste und deshalb teuerste Lage, nur wenige Minuten vom Brandenburger Tor und nur wenige Minuten vom Potsdamer Platz entfernt. Wohnungen und Büros sollen dort demnächst entstehen, doch es gibt Widerstand. Denn unter der Baubrache befinden sich Bunkerteile der einstigen neuen Reichskanzlei, Hitlers Machtzentrale an der Vossstraße.
Also so ein typischer Machtbau. Und davon ist eben nur noch dieser kleine Rest übrig. Und ich sag mal, 1996, wenn man den abgerissen hätte, hätte wahrscheinlich keiner da dem eine Träne nachgeweint. Aber wir haben 2026.
Die Empörung ist Dietmar Arnold vom Berliner Verein Unterwelten anzuhören. Die Bunkerreste der neuen Reichskanzlei dürfen, so seine Meinung, nicht abgerissen werden. Wir haben den Architekturkritiker und Denkmalschutzexperten Nikolaus Bernau unterwegs auf Reisen erreicht. Und ich habe ihn gefragt, was, Herr Bernau, befindet sich da unter Tage in Berlin-Mitte? Ich habe von 1200 Quadratmetern Bunkeranlage gelesen.
Das war die ursprüngliche Bunkeranlage. Das war ein riesiger Bunker, der als Teil der Baumaßnahme Neue Reichskanzlei errichtet wurde, nach den Plänen von Albert Speer seit 1934. Der sogenannte Führerbunker, also der wirklich nur Hitler zugänglich und seinem Kreis zugängliche zentrale Bunker, befand sich unter dem großen Speisesaal. Der ist nicht mehr erhalten. Der wurde schon 1949 versucht, von der Roten Armee zu sprengen. Dann hat die DDR den teilweise abgerissen, um dort Wohnbauten an der Wilhelmstraße zu errichten. Was aber erhalten sind, sind Nebenanlagen dieser Bunker. Und das sind tatsächlich die einzigen Reste, die es heute physisch noch von der neuen Reichskanzlei gibt. Das heißt, von der Machtzentrale überhaupt, in der ja nicht nur die Diktatur Deutschlands geplant wurde, sondern in der eben auch der Weltkrieg geplant wurde mit 54 Millionen Opfern, in der der Holocaust konzipiert wurde, etc. pp.
Woraus bestehen diese Bunkeranlagen? Die sind ja wahrscheinlich nicht leicht zu entfernen.
Das ist richtig, ordentlicher Stahlbeton, bis zu 2,2 Meter dick. Das war auch ein Grund, warum die Wohnungsbauten der DDR an der Wilhelmstraße mit deutlichem Abstand die teuersten Plattenbauten sind, die jemals errichtet wurden, weil es wahnsinnig teuer ist, solche Betonanlagen zu beseitigen. Und sie müssen beseitigt werden, weil keine Baufirma würde eine Gewährleistung übernehmen, darauf etwas Neues zu errichten. Und das zeigt eben, welche Renditeerwartungen dort offensichtlich herrschen, dass dieser Hamburger Kaufmann, der in den letzten 10 Jahren angeblich die ganzen Grundstücke zusammengekauft hat, dass er hofft, trotz der hohen Baukosten immer noch ein großes Geschäft machen zu können.
Ja, nun droht also, wie Sie gerade schon sagen, der Abriss im Zuge einer Neubebauung. Welchen Protest und vor allen Dingen auch welche Alternativvorschläge sind denn da jetzt in der Welt?
Also es gibt ziemlich breiten bürgerschaftlichen Protest dagegen, dass man mit diesem historischen Zeugnis umgeht, das absurderweise nicht unter dem Denkmalschutz steht. Das liegt daran, dass die Berliner Politik systematisch versucht hat, diesen Ort auf gar keinen Fall auf die Denkmalschutzliste kommen zu lassen. Das ist das eine. Das andere, die Vorstellungen, die vor allen Dingen der Verein Unterwelten hat, der unglaublich rührig ist und von dem wir ja gerade auch Herrn Arnold gehört haben, die sagen, wir müssen dort natürlich eine öffentliche Zugänglichkeit herstellen. Wir müssen den Ort auch angemessen signalisieren. Sie haben übrigens auch vor 20 Jahren das große Informationsschild aufgestellt, das nach Angaben der Anwohner praktisch täglich besucht wird und wo sich ganz viele Leute eben informieren, wo war die Reichskanzlei und wo ist immer noch ein Rest ihres Bunkers.
Interessierte, die sich historisch informieren wollen, sind vielleicht nicht die einzigen. Solche Orte können ja auch Wallfahrtsorte für Rechte sein. Diese Gefahr fürchtet vielleicht die Politik in Berlin?
Das ist ganz klar. Also der Bausenator Gebler hat gesagt, er will einerseits Wohnungen, 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 egal wo offensichtlich. Und das Zweite ist, er sagte, er möchte auf keinen Fall einen Pilgerort haben. Man muss aber auch ganz klar sagen, dieser Ort ist bekannt seit mehr als 20 Jahren, unter anderem dank des Vereins Unterwelten. Das heißt, wenn da jemals hätte jemand pilgern wollen, dann wäre das schon geschehen. Und es ist davon einfach nichts zu sehen. Es hat dort keine Pilgerstätten gegeben, die jetzt dort Hitler verehren wollen.
Was meinen Sie, Herr Berner, wie geht's jetzt weiter? Die eine Seite möchte bauen, die andere fordert, die Bunkeranlagen nicht abzureißen. Ja, wie geht's weiter?
Also ich kann es mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man dort baut. Selbstverständlich, es gibt möglicherweise ein Baurecht. Wir kennen alle die Verträge nicht genau. Es gibt die Möglichkeit, dort für den Investor etwas zu tun. Er hat schließlich die Grundstücke gekauft. Es gab ein Architekturbüro, das einen Entwurf hergestellt hat. Ich persönlich finde das durch die Bank extrem unmoralisch, dass man diesen Ort einfach verwertet für Wohnungsbau und Geschäftsräume. Möglicherweise gibt es dafür eine Klientel. Das wäre durchaus ein Anzeichen dafür, dass eben diese ja oft beschworene Normalisierung der Nazi-Vergangenheit längst im vollen Schwung ist. Weil man muss ganz klar sagen, die Topografie des Terrors wurde wesentlich deswegen freigehalten von all diesen Bebauungen, weil man eben auch Angst hatte, dass man damit die Geschichte verliert. Und das droht jetzt an der Stelle von Hitlers Reichskanzlei eben neuerlich.
Nikolaus Bernau über den Bunker der einstigen neuen Reichskanzlei in Berlin-Mitte und die Auseinandersetzungen darum. Und wir bleiben bei der Frage, welche Spuren hinterlässt die Gewaltgeschichte? Jetzt aber geht es nicht um Stahl und Beton unter der Erdoberfläche, sondern um die subkutanen, die emotionalen und psychologischen Folgen von Gewalt. Die betreffen ja nicht nur diejenigen, die sie unmittelbar erlebt haben, sondern Traumata werden von Generation zu Generation weitergegeben. Der Dramatiker Wajdi Muawad, Ende der 60er ist er im Libanon geboren worden und in Kanada aufgewachsen. Muawad erzählt in seinen Theaterstücken von dieser transgenerationalen Weitergabe. Mehrfach schon am Beispiel des Nahostkonfliktes, jüngst am Beispiel von Europa. Bei den Salzburger Festspielen kam gestern eine neue Fassung von Muawads Europa auf die Bühne, und zwar auf Polnisch mit deutschen Übertiteln. Regisseur Krzysztof Walikowski hat für seine Inszenierung mit dem Warschauer Nowy Theatr zusammengearbeitet. Christoph Leibold hat die Premiere von Europa in der Szene in der Salzburger Altstadt für uns gesehen.
Alles, was existiert, hat einen Schatten, erklärt Wajdi Muawad in einem Prolog vor jeder Vorstellung. Eine Art Lecture-Performance, in der der 57-Jährige seine Poetik darlegt. Schreiben, das bedeutet für ihn, diese Schatten zu erhellen, literarisches Licht zu werfen auf die blinden Flecke der Geschichte, vor allem auf das viele Blut, das in ihr geflossen ist. Darauf verwendet Muawad sein ganzes Herzblut. Und wie, um das zu beweisen, lässt er sich vor den Augen des Publikums Blut abnehmen, um es im Gesicht zu verschmieren. Doch weder bei dieser plakativen Geste noch in seinem Schreiben, das krasse Gewaltschilderungen nicht scheut, geht es dem Dramatiker darum, Grausamkeiten auszuschlachten. Im Gegenteil, das Blut sichtbar zu machen, ist für ihn Ausgangspunkt einer Utopie. Nur wer die Gräuel benennt, statt sie zu verdrängen, kann aus der Gewaltgeschichte ausbrechen. In Krzysztof Warlikowskis Inszenierung freilich wähnt man sich eher in einem Horror-Thriller. Keine Utopie, nirgends. Die Bühne ist ein Unort, irgendwas zwischen Gefängnishof und verwahrloster Schulaula. Anfangs sieht man ein verängstigtes Kind. Es ist die achtjährige Europa, wie wir bald erfahren, die ein Massaker an anderen Kindern miterlebt hat. Das Mädchen, gespielt von einem Performer hinter einer Puppengesichtsmaske, wird als Spukgestalt durch den ganzen Abend irrlichtern und seinem erwachsenen alter Ego begegnen. Der alten Europa, einer greisen Grande Dame im Pelz, ebenfalls verkörpert von einem Mann, die ihre seelischen Narben hinter Unnahbarkeit verbirgt, wie ihr Gesicht hinter einer Sonnenbrille. Den antiken Mythos der Königstochter Europa, die von Göttervater Zeus verschleppt wurde, kann man dabei mitdenken, explizit thematisiert wird er nicht.
Jestem waszą matką.
Dafür treten drei Frauen auf, die sich als Töchter von Muawads Europa erweisen. Und doch darf man sich das Stück keinesfalls als Familienaufstellung vorstellen, die die Traumata der Figuren in psychologische Verbindung zu bringen versucht. Allein das Motiv der Gewalterfahrung dient als Bindeglied zwischen den Schicksalen der verschiedenen Charaktere, aber eben ohne, dass diese sich wechselseitig bedingen würden. Eine der drei Töchter Europas zum Beispiel hat einen Sohn, der als Frauenmörder vor Gericht steht. Ein konkreter Zusammenhang mit der psychischen Versehrtheit seiner Großmutter indes wird dabei nicht ersichtlich. Wohl aber hadert die Mutter des Mörders mit ihrer möglichen Mitverantwortung für dessen Bluttat.
Matką Waniny błagałabym ją o przebaczenie, Ale najpierw musisz powiedzieć, co się stało.
Czego chcesz?
Die Szenen, in der Mutter und Sohn um die Schuldfrage ringen, glänzend gespielt und mit Live-Kameras gefilmt, die feinste Gefühlsregungen per Videoprojektion sichtbar machen, zählen zu den intensivsten Momenten der Inszenierung von Krzysztof Warlikowski. Durch Sound und Setting gelingt es dem Regisseur zudem, der surrealen Anmutung des Stücks atmosphärisch gerecht zu werden. Ganz aber kann er den fragmentarischen Charakter der Vorlage nicht kompensieren. Murawats Stück hat in seiner erratischen Anlage Züge einer Kunstanstrengung, die Warlikowski eher verstärkt, als diesen Umstand zu kaschieren. Etwa indem er durch brachiale Beats den Zuschauenden die Bedeutungsschwere des Gezeigten mit der Wucht von Magenschwingern einhämmert. Am Ende verlässt man das Theater zwar angemessen verstört, aber auch einigermaßen erschlagen. Das Moment des utopischen Sich-Wieder-Aufrappelns, das Vajdi Murawats Prolog in Aussicht gestellt hatte, will sich jedenfalls nicht einstellen.
Christoff Leibold über Europa von Vajdi Murawat bei den Salzburger Festspielen. Südöstlich von Berlin, zwischen der Hauptstadt und der Grenze zu Polen, da befindet sich der Landkreis Oder-Spree. Bekannt nicht zuletzt für die sogenannte Gigafactory des US-Elektroautobauers Tesla. Dort will man weiter expandieren. Und doch ist und bleibt der Landkreis Oder-Spree ein sogenannter Flächenkreis. Mit viel Land, viel Wald und viel Wasser und vergleichsweise wenig Menschen. An die 180.000 leben dort, eine ländliche Region also. Und die hat sich ein Forschungsteam von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg genauer angeschaut, mit Blick auf die Bedeutung und die Funktion der Kultur. Um es gleich vorwegzunehmen, Kultur stärkt Demokratie und Zusammenhalt im ländlichen Raum, so ein Ergebnis der Forschung.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Ich habe mit Nina Griebert gesprochen. Sie hat das Forschungsprojekt geleitet und sie ist Professorin für Stadtplanung an der TU Cottbus-Senftenberg. Frau Griebert, vom Landkreis Oder-Spree aus ist es nicht weit bis Berlin und da spielt ja bekanntlich die Musik. Wie aber sieht es im Landkreis selbst aus? Nicht gerade übervoll an etablierten Kulturinstitutionen, oder?
Das vielleicht nicht, aber selbst im Landkreis Oder-Spree gibt es ganz etablierte Institutionen wie beispielsweise die Burg Beeskow oder auch das Museum Utopie und Alltag und eine ganze Reihe von Institutionen, die sich vielleicht jetzt auch erst in den letzten Jahren auf den Weg gemacht haben und auch vom Land jetzt anerkannt werden als wichtige Kulturakteure dort. Also die Musik spielt nicht nur in Berlin, sondern tatsächlich auch auf dem Plattenland, das Sie so schön beschrieben haben.
Was hat diesen Landkreis für Ihre Forschungszwecke interessant gemacht, dass schon Kultur da ist, aber nicht eben in so einer Hauptstadtüberfülle?
Genau. Es ging wirklich darum, zu untersuchen, welchen Beitrag Kultur in dem ländlichen Raum leisten kann für Teilhabe, weil wir wissen in der Regel mehr über Kultur im Städtischen.
Kultur stärkt Demokratie und Zusammenhalt im ländlichen Raum. Das ist ein Ergebnis Ihrer Forschung. Woran genau haben Sie das festgemacht?
Wir haben ja im ländlichen Raum so eine Bewegung, dass viele Institutionen dort wegbrechen, wo Zusammenkunft vorher noch möglich war. Die Dorfkneipe gibt es nicht mehr. Das Vereinsleben ist in vielen Orten jetzt nicht mehr so aktiv. Es gibt keine Museen oder große Veranstaltungsräume. Und diese Kulturinitiativen, die wir uns angeguckt haben, die schaffen halt wirklich niedrigschwellig Orte der Zusammenkunft und Orte, wo halt auch wirklich ausgehandelt werden kann, wie was dort wichtig werden kann, wie man die Zukunft möglicherweise wieder zusammen organisieren kann.
Kann ich daraus folgern, was Sie jetzt so beschreiben, dass wenn Menschen mit vielleicht ganz unterschiedlichen Werten, sonst auch Interessen zusammenkommen im Namen der Kultur, dass einfach das Zusammenkommen an sich schon demokratiefördernd ist?
Das Zusammenkommen an sich, aber vielleicht auch wirklich das Aushandeln darüber, wer sind wir hier. Das macht zum Beispiel auch das Museum Oder-Spree ganz stark. Das ist jetzt im Landkreis Märkisch-Oderland gelegen, also der Nachbarlandkreis. Den haben wir uns auch noch ein bisschen angeguckt. die haben das tatsächlich geschafft, auch neue Erzählungen zu schaffen über den Ort, über die Landschaft, in der man sich bewegt, über die Menschen, die es darin geben. Und so arbeitet auch das Museum in Beeskow, auf der Burg Beeskow tatsächlich auch. Die interviewen halt ganz viele Leute aus dem Landkreis und schaffen somit eine neue Erzählung davon, was dieser Landkreis eigentlich ist.
Das Kneipensterben, das Aussterben von Dörfern haben wir beide gerade schon angesprochen. Also wenn wir das Stichwort Landflucht nochmal aufnehmen, kann dann im weitesten Sinne die Kultur dazu beitragen, dass Leute in der Region bleiben, weil sie sich mit ihr verbunden, weil sie sich mit ihr verhaftet fühlen?
Genau, man will ja auch dort leben, wo ein bisschen was los ist. Und das schaffen die Kulturakteure natürlich auch mit. Das sind natürlich jetzt nicht die einzigen Angebote, die dort geschaffen werden. Die Freiwillige Feuerwehr ist auch noch ein wichtiger Anlaufpunkt oder das Vereinsleben im Sportverein oder bei den Landfrauen und Gott weiß irgendwas. Aber natürlich ist es jetzt nicht für alle gleichermaßen interessant. Und da schaffen Kulturakteure auch noch mal wichtige Anlaufpunkte, wo ich dann zu Veranstaltungen immer wieder gerne hingehe, weiß, dass ich irgendwie Gleichgesinnte treffe oder auch Leute, die ein bisschen anders drauf sind und wo halt auch immer so ein Austauschpunkt ist zwischen dem Lokalen und der weiteren Welt.
So ein gelingendes Kulturprojekt hängt ja häufig so am Engagement Einzelner, ne? Meine Beobachtung ist, das sind oft tatkräftige Persönlichkeiten, die auch andere mitreißen. Ist das auch Ihre Beobachtung?
Genau, das ist auch unsere Beobachtung und unsere Beobachtung ist halt auch noch, dass diese Personen oftmals halt auch mit der Zeit einen großen Preis zahlen. Also die sind oftmals relativ prekär beschäftigt, müssen sich immer wieder irgendwie gucken, wo Lebensunterhalt, aber auch Geld für Kulturprojekte herkommt, sind abhängig von Fördermitteln und schaffen aber durch ihre Arbeit halt so wirklich wichtige Orte der Zusammenkunft. Und das ist, glaube ich, sowas, wo man aus der lokalen Politik oder aus der Vereinslandschaft halt wirklich auch gucken muss, dass man so eine Kultur der Anerkennung etabliert, die diese Akteure halt genauso mit einschließen wie halt andere Akteure, wo es vielleicht selbstverständlicher ist, dass man für sein Engagement in der Feuerwehr eine Ehrennadel kriegt. Also wirklich auch anerkennen, das ist eine Arbeit, die nicht nur für sich selbst geleistet wird, sondern halt auch für die Gemeinschaft.
Wenn wir jetzt so von der demokratiefördernden Kraft der Kultur sprechen und ja in einer gewissen Weise auch ein bisschen schwärmen, dann müssen wir in Brandenburg und nicht nur in Brandenburg auch über die AfD sprechen. Der Verfassungsschutz hat die AfD Brandenburg als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft und die AfD ist mit 30 Abgeordneten die größte Oppositionsfraktion im Brandenburger Landtag. Ist kulturelles Engagement in dem Bereich, den Sie sich angeschaut haben, auch oft politische Arbeit?
Ja, das ist oftmals auch politische Arbeit, weil halt Kultur und Kulturakteure von der AfD halt aktiv zu einem Spielball gemacht werden. Es wird ja ganz offen zu einem Kulturkampf im Prinzip auch aufgerufen. Die AfD grenzt sich da auch ganz stark gegen die Herstellung von solchen offenen Räumen ab, wie wir sie halt untersucht haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Angelegenheit, weil die Kulturakteure sind schon prekär, werden jetzt natürlich noch mal stärker auch herausgefordert und sind aber auch die, die oftmals sich dann in erster Reihe halt gegen die AfD noch mal positionieren.
Umgedreht die Frage, wissen auch Antidemokraten die Kultur für ihre Zwecke zu nutzen in dem Kreis, den sie sich angeschaut haben, den sie erforscht haben?
Die nutzen Kultur sicher auch, aber eine andere Kultur. Also Kultur ist ja auch ein wirklich breites Feld, wo sich viele tummeln, wo viele Ansprüche stellen, Kultur auch zu definieren. Es gibt ja eine Kultur, die sehr nah ist an der Tradition und an einem Brauchtum. Und es gibt eine Kultur, die vielleicht tatsächlich eher offene Räume herstellen möchte für die Verhandlung von Vielfalt. Also die Akteure, die wir gesprochen haben, die sind besonders daran interessiert, halt tatsächlich offene Räume zu schaffen, wo gelebte Vielfalt passieren kann, wo die lokale Bevölkerung genauso gerne hinkommt wie möglicherweise Leute, die sich aus der Großstadt herausbewegen, wie auch ein internationaler Gast oder sonst irgendwem. Also wo es so wirklich ganz vielfältige Anknüpfungspunkte gibt. Da könnte ich auch noch ein passendes Beispiel vielleicht geben aus der Arbeit von Landkunst Leben. Das ist eine Initiative, die schon seit mehr als 25 Jahren dort tätig ist. Die haben ganz lange Zeit einen Garten bestellt und haben dort Gartenfeste gefeiert, das Apfelfest, wo es dann zum Beispiel eine Rasenmäher-Performance gab und wo halt internationale Residenzen stattfanden und dort dann auch noch eine Spoken-Word-Performance stattfand, aber zugleich halt auch die Apfelbratwurst bereitgestellt wurde. Und das ist dieses Spielen auf verschiedenen Leveln. Da hat die lokale Bevölkerung einen Anknüpfungspunkt, da haben kulturinteressierte Menschen aus der lokalen Bevölkerung, aber aus ganz anderen Kontexten ihren Anknüpfungspunkt. Und das ist, glaube ich, diese Übersetzungsleistung, die ist sehr einzigartig für Kulturakteure im ländlichen Raum.
Ja, ich wollte Sie gerade darum bitten, dass wir vielleicht noch mal einmal kurz zusammentragen. Was braucht es denn eigentlich, damit die Kultur eben auch so eine demokratiefördernde Wirkung hat? Also Best Practice. Zeit, Geld, möglichst von öffentlicher Hand.
Genau, also wir haben alles, was es braucht, übersetzt in ein Quartett. Und das hat die Kategorien Vernetzen, dass die Kultur ein Wurzelwerk schlägt, das ganz vielfältig ist, dass sie aber zugleich ein großes Adressbuch hat, dass sie Orte findet, wo viele dazugehören, wo es ein Recht gibt, dabei zu sein, wenn ich Nachbarin bin, wo aber auch Mitmachende auf Sympathisantinnen stoßen, wo man auch sagen könnte, beim Machen lernt man sich halt kennen, wo Geld da ist, wo Zeit da ist, wo Langfristigkeit halt ein wirklich wichtiges Kapital ist, auch im ländlichen Raum. Und es braucht natürlich die Möglichkeiten, Leerstand wieder zu aktivieren, Ortsgedächtnisse zu aktivieren. Also Sie sehen, es ist wirklich ganz vielfältig und diese Kategorien, die haben wir zumindest genutzt, um diese Vielfalt der verschiedenen Gelingensbedingungen auch nochmal auf einen Punkt zu bringen.
Nina Griebert, Professorin für Stadtplanung an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Wir haben über ihr Forschungsprojekt Landkulturen gesprochen. Der Deutsche Buchpreis zählt zu den wichtigsten Literaturauszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Heute wurde die Longlist bekannt gegeben. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Frauen prägen in diesem Jahr die Longlist des Deutschen Buchpreises. 12 Autorinnen und 8 Autoren stehen mit ihren Romanen auf der Liste. Darunter bekannte Namen wie Shada Basiar, Ingo Schulze und Heinz Strunk. Aber auch zahlreiche jüngere Stimmen. Auffällig ist überhaupt die große Generationenspanne. Etablierte Schriftsteller wie der 1962 geborene Schulze stehen darauf, genauso wie Autorinnen und Autoren, die erst in den 1990er Jahren geboren wurden. Interessant ist auf jeden Fall, dass der Erzählhintergrund der Romane oft in der Vergangenheit liegt. Familiengeschichten und historische Erfahrungen, Herkunft und Migration, Geschlechterrollen und die Frage, wie Biografien über mehrere Generationen weiterwirken. Ein Zeitraum scheint für Schriftstellerinnen und Schriftsteller allerdings besonders interessant gewesen zu sein, wie der Historiker René Schlott heute im Deutschlandfunk Kultur sagte.
Aufgefallen ist mir, ich bin Thüringer, dass doch auch sehr viele Bücher mit DDR-Themen dort auftauchen, also verhältnismäßig viele. Und das fand ich irgendwie interessant, dass das immer noch, wir wissen ja aus der Politik, dass es immer noch ein Thema ist und gerade jetzt auch vor den anstehenden Landtagswahlen, aber dass sich das auch in der Literatur zeigt. Also wir haben Ingo Schulze, wir haben Lukas Rietschel, Peggy Medler, Helene Bukowski, die den Roman geschrieben hat, der in Neubrandenburg spielt. Also das fand ich interessant, dass es doch so viele Titel gab, die irgendwie mit DDR zu tun haben oder im weitesten Sinne auch mit Osteuropa.
205 Romane hatte die Jury zur Auswahl. Welche 6 Bücher es auf die Shortlist schaffen, wird in 4 Wochen bekannt gegeben. Der Deutsche Buchpreis wird am 5. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verliehen. In Sachsen-Anhalt wollen Kulturinstitutionen den Begriff Stolz nicht denen überlassen, die damit rechte und rechtsextreme Politik machen. Unter dem Hashtag Stolz auf Vielfalt haben sich Einrichtungen vom Bauhaus Dessau über die Luther-Gedenkstätten bis zu Museen und Kulturstiftungen zusammengeschlossen. Die Kampagne fragt, worauf kann Sachsen-Anhalt stolz sein? Die Antworten reichen von Handwerk und Erfindergeist über Kunst und Wissenschaft bis zu Erinnerungskultur und demokratischem Engagement. Vielfalt, so die Botschaft, soll dabei nicht als Gegensatz zur Heimat verstanden werden, sondern als Teil von ihr. Mitmachen können neben Kulturinstitutionen auch Vereine, Kommunen, Unternehmen und Einzelpersonen. Und für die Kritikerinnen und Kritiker des Theatermagazins Deutsche Bühne sind die Münchner Kammerspiele das Theater der Saison. Das von Barbara Mundel geleitete Haus kommt in der Jahresumfrage auf insgesamt 13 Nennungen und liegt damit deutlich vor anderen Theatern. Gelobt wird vor allem die Mischung aus historischen Stoffen und Gegenwart.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt. Vielen Dank. Um die Rettungsarbeiten nach dem Erdbeben in Kolumbien geht's gleich in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Das war Kultur heute mit Marja Elmenreich.